Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkat.
Hallo liebe Leute, hier ist der DocPod mit Doc Pablo.
Und mit Doc Falk, hallo.
Pablo, mein einziger Freund. Kleine Serienanspielung. Wie geht's dir diese Woche?
Diese Woche geht's mir super. Ich habe heute einen frühen Termin mit dir. Ah, du hast mich früh aus Bett gehauen.
Oh.
Dass wir immer so früh das machen, wenn es denn mal sein muss, nicht wahr? Und das ist doch eine kleine Herausforderung für Dr. Pablo.
Weil früh aufstehen nicht so deine Brille ist, oder?
Ja, da komme ich mir mal so ein bisschen zugedröhnt noch vor morgens. Apropos zugedröhnt, ja. Das war das
richtige
Thema.
Geniale Überleitung. Ich würde erst noch kurz dem Medic-Center in Nürnberg für die Unterstützung auch in diesem DocPod danken und komme dann gleich zu deinem Lieblingsthema zugedröhnt. Wir haben letzte Woche gemerkt, dass das Thema Drogen und Drogenkonsum vielschichtig ist und sich nicht in einem Podcast, wie zum Beispiel dem von letzter Woche, den ihr euch gern auf docpod.de jederzeit wieder anhören könnt, abhandeln lässt, sondern dass man da schon ein bisschen mehr drüber sprechen muss. Und wir wollen heute über den Konsum von Alltagsdrogen sprechen und da erhoffe ich mir von Pablo zu erfahren, wann man sich Sorgen machen muss. Wir konsumieren ja alle regelmäßig Dinge, die eine suchtauslösende Wirkung haben. Und bei einigen Menschen lösen diese Substanzen eine Sucht aus, bei anderen wieder nicht. Besonders wir Ärzte sind sehr gefährdet. Und da fangen wir doch mal mit meinem Lieblingsthema Alkohol an, was ich sehr bivalent sehe, und frag Pablo einfach mal, man trinkt, naja, so ein paar Mal die Woche sein Gläschen Wein oder sein Gläschen Bier in Franken, wobei es gibt ja auch den Frankenwein. Ab wann?
Ja.
Ab wann muss ich mir Sorgen machen? Ab wann, wo ist die Grenze zwischen ich sage jetzt mal Gelegenheitstrinken und Alkoholismus?
Ja, gute Frage. Also es ist eine kulturell überlieferte oder Tradition, Bier, Alkoholiker in flüssiger Form, Alkohol zu sich zu nehmen. Deswegen ist das so hartnäckig auf Veränderungen. Das heißt, jedem, dem man erzählt, Alkohol ist schädlich, wird erstmal protestieren, der das halt regelmäßig konsumiert und auch seinen Genuss voll hat.
Weil es ja auch nicht
und
stimmt,
das ist extrem schwer. Ja, es gibt ja auch Studien, dass es gar nicht neurotoxisch ist, sondern dass es irgendwelche anderen Effekte auslöst, die dann letztlich dann doch neurotoxisch sind, aber direkt schädlich.
Bitte? Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich glaube schon, dass Alkohol neurotoxisch und vor allen Dingen auch kardiotoxisch ist, also Gehirn und Herz schädigt, aber es gibt ja sehr, sehr viele Studien, die zeigen, dass es in geringen Mengen durchaus eine protektive Wirkung hat. Jetzt sagt der Magen-Darm-Mediziner, habe ich letztens ein Interview gelesen, die Magen-Darm-Mediziner sagen auf Basis einer neuen Studie, die an Chinesen gemacht wurde, jeder Schluck ist giftig für die Leber, aber der positive Effekt auf Langzeitblutdruck und vor allen Dingen Blutzucker wurde ja bei zuckerarmen Alkoholika wie trockenen Weinen mehrfach in Studien belegt. Dementsprechend würde ich mit dir gar nicht übereinstimmen, wenn du sagst, dass es prinzipiell toxisch ist.
Ja. Das, vielleicht fangen wir mal so an. Wo fängt der Alkoholmissbrauch an und oder wo hört er auf und wo fängt die Alkoholabhängigkeit an?
Gibt es einen Unterschied zwischen Missbrauch und Sucht?
Ja, genau. Da ist ein Unterschied. Also man versteht unter dem Alkoholmissbrauch eine gewisse Abhängigkeit von der Norm, sag ich mal. Also es ist so ein bisschen eine kleine Abweichung, wenn man normalerweise ein Bier am Tag üblich ist, sag ich mal, und das auch gut verträglich ist, dann wäre der Missbrauch dann vielleicht jeden Tag 2-3 Bier zu trinken. Das ist noch keine Sucht. Ja. Sucht ist erst, wenn man anfängt, ein extrem starkes Verlangen nach Alkohol zu entwickeln. Oder wenn man nur noch darauf aus ist, Alkohol zu trinken. Also wenn man das gar nicht mehr kontrollieren kann, oder wenn man Entzugserscheinungen kriegt. Also es ist schon ein bisschen eine andere Kategorie, als jeden Abend sein Feierabendbier zu trinken.
Und wird Sucht auch über die Menge definiert? Also würde man jetzt sagen, jemand, der, ich bleib mal bei dem Beispiel, jeden Abend sein Feierabendbier trinkt, aber etwas ungehalten wird, wenn er es mal nicht bekommt, ist auch schon süchtig, obwohl es jeden Abend nur ein Bier ist? Oder würde man dann sagen, nee, der ist nicht süchtig, der hat einfach nur ein Routineproblem?
Ja, ich müsste jetzt nochmal nachschieben, aber die riskante, der regelmäßige Konsum von, meine drei Becks am Tag, also es gibt so eine Statistik, die muss man umrechnen auf Alkoholmenge, ich habe mir das mal so als für den praktischen Gebrauch, so drei Becks am Tag, also drei kleine Bierchen am Tag ist schon riskanter Alkoholkonsum. Also das ist schon zu viel fast von der WHO umgerechnet auf die tägliche Alkoholmenge.
Pablo, darf ich dich kurz fragen, was du machst? Es knuspert in der Leitung.
Es knuspert
in der Leitung. Frühstück.
Nee, ich habe mich so hingelegt, dass ich entspannt mit dir reden kann. Aber dann setze ich mich wieder akkurat gerade.
Das wäre vielleicht nett für alle Zuhörer.
Ja. Also die Definition von Alkohol pro Tagmenge, die ist entscheidend für die Unterscheidung zwischen Missbrauch und Sucht. Und da ist die Menge, ich schaue gerade mal, ich habe es gerade hier mal kurz, maximal 120 Gramm Alkohol pro Tag.
Ja. Bei Männern?
Da muss man das umrechnen, bei Männern. Und bei Frauen 70.
Ja, dann machen wir doch mal das kleine Rechenspiel. Also, jetzt gehen wir doch mal her.
Das ist dann für Männer 9 Flaschen. Jetzt sind 9 Fläschchen Bier sind es. Also nicht 3 Becks, sondern 9.
9 Flaschen oder, Bier?
Ja.
Ist dann bist du erst süchtig. Nach 9 Flaschen Bier, ich bin jetzt nicht der Kampftrinker, liege ich völlig platt in der Ecke.
Ja, genau.
Also 150 Gramm hast du gesagt. Dann,
120 Gramm 100, für einen Mann. 120.
120.
Ja.
Okay, dann spielen wir doch das Spiel mal und rechnen das mal um. Jetzt gehen wir mal davon aus, der Einfachheit halber, dass eine Flasche Wein 1 Liter hat. Jetzt werden Weintrinker und Weinliebhaber sagen, ihr habt wohl eine Meise, habt euren Wein beim Aldi gekauft. Ich will einfach noch besser rechnen können. So, 1 Liter. Das heißt, wie viel ist in so einem Wein? 12-15%. Gehen wir von 15% aus. Das heißt, eine 1 Liter Flasche Wein am Tag oder
Entschuldige, 120 Gramm pro Woche. Nicht, dass wir uns da jetzt geht schon los mit den Rechen.
Alter, also weil am Tag wäre echt krass.
Ja.
Wohingegen pro Woche, wie viele Flaschen hast du gesagt, Becks sind das?
Also ich dachte, also ich hatte so mir das irgendwann als psychiatrischer Assistent umgerechnet, als 3 Becks pro Tag, das wäre dann.
Was wir machen hier natürlich keine Bierwerbung, das kann auch jeder andere Biersorte sein, aber auch, Heineken Feltiner, oder Feltins, was auch immer für Blöres.
Das gute Feltins aus Bochum. aus Dortmund, egal.
Also jetzt haben wir gesagt, wie viele Flaschen kleines Bier waren das dann? 12, also, neun.
Wie viel ist, jetzt lass uns schön rechnen hier öffentlich. Es ist ja schön, dass wir nicht wissen, wie viel Alkohol pro kleiner Bierflasche drin ist, oder? Weißt du das?
Wie viel Alkohol in so einer kleinen Bier? Das sind 0,3. In einem Bier sind ungefähr 5%. Bei 330, jetzt wird es schwierig. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Alkohol eine Dichte hat wie Wasser. Jetzt blamieren wir uns. Dann wären das bei 330 Milliliter wären 10% 33 Gramm und 5% wären dann 15 Gramm. Sowas in der Ecke.
Okay, dann können wir quasi, wenn meine Rechnung noch stimmt, 3 mal 15 sind 45, mal 7 sind?
45 mal 7. Nee, ich glaube, wir wären dann ungefähr bei 10 Flaschen die Woche.
Ja. Genau, ungefähr. Also das ist sozusagen die Grenze, ne? So maximal.
Das ist aber nicht viel, wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht mal einen Samstag gibt, wo man auf die Kacke haut.
Ja. Das ist schon krass. Ja. Also insofern ist die Grenze da nicht so groß. Aber man wundert sich, wie viel der Mensch verträgt und erträgt und dass die Folgen des Alkoholkonsums erst im Alter dann sich zeigen oder erst bei extrem Heavy Usern, bei schwer Süchtigen. Und das ist schon hart und die Erfahrung mit meinen Patienten ist, dass das extrem tolerabel ist. Der Körper kann das wahnsinnig lange aushalten, die Alkoholsucht. Am Ende wird es dann aber bitter. also zum Ende hin, und die sieht man dann leider nicht mehr im öffentlichen Raum, sondern eher in den psychiatrischen oder in den Suchtkliniken oder Langzeitentwöhnungseinrichtungen, kommt es zu wirklich Folgeschäden, auch durch Vitaminmangel und durch Einblutung ins Gehirn. Es gibt Demenzformen, also so Korsakow-Syndrome, wo einfach die Merkfähigkeit flöten ist. Ich hatte einen Patienten, der hat irgendwann vergessen, dass er Alkoholiker war, und dann war er trocken. Ja, so, solche Geschichten gibt es da. Also das ist schon tragisch.
Da muss ich ein bisschen reingrätschen, weil das sind natürlich die Folgen, die du siehst. Die Folgen, die ich sehe, sind deutlich früher erkennbar. Ja? Also das sind jetzt die psychiatrischen Folgen, aber rein somatische Folgen, die da wären, eine in allererster Linie mal Schädigung der Leber, weil die ist das erste Organ, was mit dem Alkohol in Kontakt kommt und muss den abbauen. Und erst Leberverfettung, dann Leberzirrhose, die ein Umbau der Leber in Bindegewebe darstellt. Die Schädigung des Alkohols, die auch die Substanz auf das Herz hat. Also man darf die alkoholinduzierte Kardiomyopathie, also Herzschädigung, nicht unterschätzen. Die ist wohl sehr, sehr groß. Dann hat Alkohol in großen Mengen einen sehr negativen Einfluss auf Blutdruck. Also all die Sachen, wo man sagt, in kleinen Mengen scheint das irgendwie eine gewiss gute Wirkung zu haben, sind in großen Mengen fatal. Die Sucht ist ein zweiter Aspekt, der den Teufelskreis am Laufen hält, aber die Schädigung an den Endorganen wie Leber, Herz, Hirn sind enorm. Das heißt, man diskutiert ja immer, es gibt ja immer so die beiden Hardcore-Ecken, die sagen, ach, lass mich doch meine Bier trinken, und dann die anderen, die sagen, warum ist Alkohol als Volksdroge eigentlich erlaubt und am besten absolute Prohibition. Ich denke, es ist ein schmaler Grat, weil das Suchtpotenzial vom Alkohol aufgrund seiner sozialen Akzeptanz natürlich riesig ist. Es hat einige sehr positive Wirkungen für den gestressten A-Typ-Mensch, der nämlich abend regelhaft sein Bier oder seinen Wein trinkt und dann zur Ruhe kommt, was auch sehr gefährlich ist. Und wer dieses Problem hat, dem kann ich nur empfehlen, zum alkoholfreien Bier zu greifen. Also es gibt sehr gute alkoholfreie Biersorten, und die haben im Grunde genommen einen ähnlich müde machenden Effekt wie das alkoholische Bier, weil da ist Hopfen drin, und der ist im Grunde das, was müde macht. Der Alkohol macht zwar auch müde, sorgt aber für einen sehr unerholsamen Schlaf, während die natürlich induzierte Müdigkeit, sage ich mal, durch ganz normale Naturstoffe wie Hopfen einen sehr erholsamen Schlaf macht. Das kann ich empfehlen, und das dazu greife ich also zunehmend. Auch ich habe Abendlust auf ein Bierchen, aber ich nehme auch aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt ein, vielleicht beim nächsten Docpod schon zwei Kinder haben, wir sind in der heißen Phase, da kannst du abend dir kein Bier reinknallen oder zwei. Da wirst du irre, wenn das erste Kind um eins wieder aufwacht und du bist gerade dabei, den Alkohol zu verarbeiten. Das geht nicht.
Ja, wobei das leider auch oft passiert, nicht? Also die Alkoholsucht bei Müttern, bei werdenden Müttern, auch in Familien, die das betreiben, unkritisch co-abhängige Partner von Alkoholkranken, die das trinken, indirekt oder direkt unterstützen des Partners. Das ist auch in Familien leider verbreitet. Das sind natürlich Themen, die ich da wiederum sehe. Und,
aber wie machen die das? Du bist doch, wenn du ein Kind hast, was irgendwie drei oder viermal die Nacht aufwacht, ich bin sehr sensibel, was Schlafmangel angeht, ich würde es überhaupt nicht aushalten. Physisch würde ich das nicht, könnte ich das nicht tolerieren.
Ja, gut, du bist jetzt natürlich irgendwie hochmotiviert, da das zu machen, Familie zu gründen und zu erweitern und so weiter. Das ist natürlich dein Thema, aber es gibt viele Menschen, die da extrem überfordert sind mit und die sich dann mit dem Alkohol versuchen, als Scheinlösung da durchzukommen. Ne?
Ja, das ist ja echt ein Teufelskreis, weil das löst ja, das macht ja tatsächlich Probleme. Und ich habe mir für mich das klappt auch fast immer, einen guten Leitfaden genommen. Ich weiß nicht, ob der aus psychiatrischer Sicht auch wirklich gut ist, aber für mich ist das nicht schlecht. Ich trinke fast, ich sag fast, weil es gab mal ein, zwei Ausnahmen in den letzten Jahren, aber ich trinke fast nie. Wenn ich in einer gestressten Situation bin, wenn ich mich ärgere, wenn ich mich, wenn ich irgendwelche Konflikte habe, wenn ich arbeitstechnisch sehr gefordert bin, wenn zwischenmenschlich irgendwas mir auf die Leber schlägt oder sowas, dann trinke ich keinen Alkohol.
Das ist sehr gut. Dann bist du wahrscheinlich der Party, genau, dann bist du wahrscheinlich der Party, also hättest du das Potenzial, so ein Party-Alkoholiker zu werden, der dann immer nur trinkt, wenn es ans Feiern geht. Also die
Gründe, nee, das mache ich selten, weil ich habe nochmal, ne? Ich habe anderthalb Kinder, bald sind es halt zwei. Da gehst du nicht so viel auf Partys.
Aber nur um das so zu erklären, also es nicht, man trinkt nicht nur, um sich zu trösten, sondern auch um zu feiern. Und gehen wir in Fußballstadien oder so, da wird ja eher getrunken, um zu feiern. Und auch das hat Suchtpotenzial. Also das ist, du hast genau völlig richtig erkannt, also wenn man den Konsum einer Substanz kombiniert und verknüpft mit einer bestimmten Situation und Handlung, hat man sich quasi selbst schon in Trance, also hypnotisch suggeriert, dass man dann den Alkohol trinkt. Und das ist eben ein riesiges Problem, wenn das sehr hartnäckig über Jahre sich etabliert, dass man jeden Abend ein Bier trinkt oder beim Fußballschauen ein Bier trinkt oder, dass das dann in die Sucht führen kann, muss nicht, natürlich kann.
Das stimmt, es ist, also wenn man sagt, ich meine, ich gehe leider momentan extrem selten zu irgendwelchen Musikkonzerten oder sowas, aber das ist schon immer assoziiert mit einem Wein oder sowas. Also ich nehme es eher in die guten oder angenehmen Momente mit. Ich trinke zum Beispiel sehr gerne ein Glas, ich liebe Rotwein, ich trinke sehr gerne ein Glas Rotwein, wenn ich zum Beispiel aktuelles Thema am Abend entspannt eine Folge Game of Thrones, hast du es gesehen? Um mal vom Thema abzuweichen.
Nein, ich muss es nachholen. Aber sag nichts, nicht spoilern, bitte nicht spoilern.
Also, ich spoilere nicht, aber letzte Folge, es sind alle Handlungsstränge plötzlich zusammengekommen und auch bei Handlungssträngen, wo du gedacht hast, um Gottes Willen, muss das denn jetzt sein? Die ergeben plötzlich einen Sinn, also, crazy.
Die letzte Folge der letzten Staffel war ja, dass sich alle verbunden haben, jetzt vereinigt haben. Ne?
So, nein, nicht alle. Weniger. Die böse Cersei-Königin ist halt in Königsmund geblieben. Ja. Und jetzt gibt es ja klar, schon. Jetzt gibt es ja schon Folge 1, 2 und gestern Nacht kam Folge 3 raus von Staffel 8. Ja. Und Folge 3 ist das krasseste, was ich bisher gesehen habe. Du kennst dich ja mit Film aus, ne? Weißt, wie lange so ein Filmdreh dauert und weißt, so ein Hollywood-Film wird gedreht meistens so in 2-3 Monaten, so ein aufwendiger Hollywood-Film. Die Folge 3, da haben die für 30 Minuten über 60 Tage gebraucht, weil die so aufwendig gestaltet ist. Also Irrsinn, um beim Thema Sucht, zum Thema Sucht zurückzukommen. Und da würde ich vorschlagen.
Binge-Watching.
Genau. Wir sind jetzt wieder über der Zeit, weil es immer so schön ist. Ich würde sagen, wir machen nächste Woche noch ein Suchtthema, weil auch die.
Das macht süchtig.
Ja, das macht süchtig. Ist voll interessant, weil unser Leben wird dadurch irgendwie bestimmt, ne? Weil auch das Thema Seriensucht und Alltagssüchte, Handysucht haben wir ja schon mal besprochen, sind ja Dinge, wenn du vorm Fernseher sitzt und eine Folge, beispielsweise Game of Thrones, schaust und dann sind die so gut gemacht, dass du praktisch einen Cliffhanger hast und einfach nichts anderes machen kannst, als weiter gucken, was ja Menschen tatsächlich in ihrem Alltag beeinträchtigt. Oder Internetsucht oder Facebook-Sucht oder die kleinen Süchte wie Heroin und Kokain.
Geltungssucht kenne ich auch noch.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt.
Sagen die beiden Burschen, die jeden Tag, jede Woche ins Äther, in den Äther sprechen, in der Hoffnung, dass sie ein paar Hanseln hören. Apropos, wir kennen die Zahlen und wir wissen, ihr Wert stetig mehr und dafür möchten wir uns natürlich bedanken. Und wir möchten euch auch nochmal, wie fast jede Woche, auf unsere anderen Online-Angebote vom DocPod hinweisen. Das wären beispielsweise der DocPod-Kanal auf YouTube, der wächst zugegebenermaßen langsam, aber stetig.
Und Qualität wird sich durchsetzen.
Und wir setzen da wirklich relativ viel Aufwand rein und drehen da jede Woche und machen da jede Woche Videos. Schaut es euch mal an, der DocPod. Dann bei Instagram unsere DocPod-Seite, wo wir auch immer gerne auf eure Wünsche eingehen, wie zum Beispiel das Thema Sucht, was sich gewünscht wurde und an dem wir jetzt großen Gefallen gefunden haben. Und ja, ich möchte ein bisschen Eigenwerbung machen. Im August kommt mein neues Buch raus, wird um die Schilddrüse gehen. Gibt es relativ wenig bisher und ich glaube, da, ich kann noch nicht so viel verraten, weil die offizielle Pressemitteilung ist noch nicht fertig, aber das wird eine interessante Geschichte. Du kennst es schon, ne?
Ich kenne schon das Cover, ich kenne schon so ein bisschen den Inhalt, weil wir drüber geredet haben. Und es wird sicherlich den Nerv treffen. Viele Frauen unglaublich viele Frauen, die sich damit beschäftigen. Männer interessieren sich eh nicht für ihren Körper, aber Frauen umso mehr für ihre Schilddrüse. Und es ist in der psychiatrischen Szene oder es ist auch schon immer wieder ein Thema und allgemein denke ich auch. Also viel Glück, viel Erfolg.
Wünsche ich mir auch. Ja. Pablo, es war wie immer ein Hochgenuss, mit dir zu sprechen. Ich freue mich auf nächste Woche. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt gesund.
Und geht achtsam mit euch um.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.